Die Radio Wissen. Update.
Mag der Holocaust auch nicht mehr für alle Bürger zu den Kernelementen deutscher Identität zählen, so gilt doch weiterhin: Es gibt keine deutsche Identität ohne Auschwitz.
Das sagt Bundespräsident Joachim Gauck im Bundestag bei der Gedenkstunde an die Befreiung von Auschwitz heute vor 70 Jahren. Das ist unser Top-Thema im Update. Mein Name ist Britta Wagner.
Update.
Heute ist der internationale Holocaust-Gedenktag. Auf vielen Veranstaltungen wird an alle Opfer der NS-Zeit erinnert. An Juden, Sinti, Roma, Homosexuelle und Euthanasieopfer, aber passend zum Datum vor allem an die Opfer von Auschwitz. Am 27. Januar 1945 befreite die Rote Armee das Lager. Die Soldaten waren schockiert von den Skeletten, die sie dort fanden. Noch etwa 7000 kranke und völlig entkräftete KZ-Häftlinge, oft nur noch Haut und Knochen. Die hatten die SS-Wachen zurückgelassen, als sie gut eine Woche vorher in Richtung Westen flohen. Die Gaskammern von Auschwitz hatten sie vorher zerstört, aber die Spuren des Massenmords sind trotzdem geblieben. Mindestens 1 Million Menschen wurden in Auschwitz-Birkenau ermordet. 300 der Überlebenden sind heute wieder zurückgekommen als Ehrengäste bei der Gedenkveranstaltung in Auschwitz. Einige von ihnen erzählen vom Schrecken, den sie dort erlebt haben. Zum Beispiel Halina Bierenbaum.
Es war so schrecklich. Immer wieder. Zwei Jahre war ich hier. Und wir haben immer wieder festgestellt, dass dieser Ort wirklich in eine Hölle verwandelt wurde. Dieses nicht legale Auschwitz. Wie oft bin ich hier gestorben? Wie oft ist es gewesen, dass dieser große Druck gewesen ist? Wieder Selektionen. Immer wieder. Neue Folterungen, immer wieder neue Befehle hat es gegeben. Das hörte einfach nicht auf und jeder hatte wieder eine neue Frage. Wieder war die Frage, was passiert als nächstes, wie geht das weiter?
Die Überlebenden wie Halina Bierenbaum stehen dieses Mal beim Gedenken in Auschwitz ganz im Mittelpunkt. Es gibt weniger Ansprachen von Politikern. Das wollten die Organisatoren ausdrücklich so, sagt der Sprecher der Gedenkstätte.
Für uns ist es besonders wichtig, dass dieser Ort, an dem tausende Menschen gelitten haben, der Ort, an dem die Nazis über 1 Million Menschen töten ließen, dass dieser Ort von den politischen Auseinandersetzungen möglichst weit entfernt bleibt.
Deswegen hat dieses Mal auch die Gedenkstätte und nicht die polnische Regierung die Veranstaltung organisiert. Es gingen auch keine direkten Einladungen an Staatsgäste raus, auch nicht an Russlands Präsident Wladimir Putin. Bei der Gedenkfeier vor 10 Jahren saß er noch in der ersten Reihe als Vertreter der Roten Armee, der Befreier von Auschwitz. Dieses Mal nicht. Und statt ihm bekam ausgerechnet der ukrainische Präsident Petro Poroschenko von der polnischen Regierung hinterher doch eine persönliche Einladung. Und dann hat der polnische Außenminister noch nachgelegt und gesagt, nicht die Russen, sondern die Ukrainer hätten Auschwitz befreit. Das kam in Russland nicht gut an. So hat der russische Außenminister Sergej Lavrov reagiert.
Zur Erklärung des polnischen Ministers kann ich nur sagen, Auschwitz wurde von der Roten Armee befreit. In ihr haben Russen, Ukrainer, Tschetschenen, Georgier und Tataren gekämpft. Und jetzt mit nationalistischen Gefühlen zu spielen, ist frevelhaft und zynisch.
Die Geschichte stützt seine Version. Die Gruppe, die Auschwitz befreite, hieß zwar ukrainisches Heer, aber darin waren nicht nur Ukrainer, sondern die Gruppe hieß so, weil sie die Ukraine von den Deutschen zurückerobern sollte. Aber Putin hat verstanden und ist nicht nach Auschwitz gekommen. Er spricht stattdessen auf Gedenkveranstaltungen in Moskau. Christoph Häubner vom Internationalen Auschwitz-Komitee bedauert sehr, dass das Gedenken in Auschwitz durch diese aktuellen Spannungen gestört wird. Er sieht das auch als vertane Chance für eine Versöhnung.
Ich erinnere mich gut, dass die Überlebenden 2005 überlegt haben, Arafat einzuladen und den israelischen Präsidenten, um die Chance und die Option zu eröffnen, an einem Ort, an dem man verstehen kann, was geschieht, wenn Menschen einander stigmatisieren, wenn Menschen von Hass und Vorurteilen geprägt sind. 2015 ist diese Chance jetzt nicht gegeben.
Kein Kommentar. Doch. Meinung.
Auch im Netz ist das Gedenken an die Befreiung von Auschwitz Thema. User Nuklavi bezieht sich auf tagesschau.de konkret auf die Gauck-Rede im Bundestag. Richtig ist, dass Deutschland Verantwortung in der Welt übernehmen soll, da dieses Verantwortungsbewusstsein auch aus der eigenen Geschichte erwächst. Falsch aber sind Schuld und Sühne für die Ewigkeit. Ich bin als Teil der jungen Generation nicht bereit, mir einen Schuldkomplex aufdrängen zu lassen. Ähnlich sieht es El Chico. Für mich sind die Nazi-Verbrechen ein wichtiger Teil der deutschen Geschichte. Mit meiner Identität haben sie jedoch nichts zu tun. Achim Marz kommentiert auf Facebook die Gästeliste der Auschwitz-Gedenkfeier. Die Befreier von Auschwitz wurden zum Jahrestag nicht, die Kriegstreiber jedoch eingeladen. Schäbiger geht's kaum. Jürgen Naser hält dagegen. Es wurden gar keine Einladungen an irgendwelche Staatsoberhäupter versandt, sondern nur der Veranstaltungsverlauf. Grund dafür war, dass ausschließlich die Überlebenden im Mittelpunkt stehen und zu Wort kommen sollen. Gurdi kritisiert: In Auschwitz wird dieses Jahr eine gefährliche Geschichtsklitterung betrieben. Dass dies nirgendwo erwähnt wird, wie die polnische Regierung dort die Fakten verdreht, ist mir unbegreiflich. Ukrainer, die Auschwitz befreit haben, Poroschenko als Ehrengast, obwohl die Feier nicht politisiert werden sollte, indem man keine offiziellen Einladungen verschickt, sehr bedenklich.
Was sonst noch wichtig war?
Die Ukraine-Krise spielt nicht nur beim Gedenken an die Auschwitz-Befreiung eine Rolle. Heute haben auch die EU-Außenminister darüber gesprochen und Russland mit neuen Sanktionen gedroht, weil Russland noch immer die Separatisten unterstütze. Für viel Kritik sorgt vor allem der mutmaßliche Separatistenangriff auf die Stadt Mariupol letzten Samstag mit mindestens 30 toten Zivilisten. Auch UNO-Vize-Generalsekretär Jeffrey Feldmann hat das bei einer Sitzung des UNO-Sicherheitsrats scharf verurteilt.
Mariupol liegt außerhalb des direkten Kampfgebietes. Die Schlussfolgerung: Diejenigen, die diese Raketen abgefeuert haben, haben wissentlich Zivilisten angegriffen. Das würde humanitäres Völkerrecht verletzen.
Während der UNO-Vize-Generalsekretär das am Abend gesagt hat, zog draußen vor dem UNO-Gebäude in New York schon der Blizzard Juno heran, der rund 50 Millionen Amerikaner bedroht. New Yorks Bürgermeister Bill de Blasio hatte gewarnt, dass einer der größten Stürme der Geschichte kommen wird und die Menschen das nicht unterschätzen sollten.
We are facing most likely one of the largest snowstorms in the history of this city, in the recorded history of this city. So my message to all New Yorkers is prepare for something worse than we have seen before. Prepare to be safe. Don't underestimate this storm.
Sich vorbereiten und den Sturm nicht unterschätzen, das haben die New Yorker gemacht. Die Straßen waren leer, Bahnen und Autos fuhren zeitweise nicht. Inzwischen hat New York das Schlimmste hinter sich, sagen Meteorologen, auch wenn der Sturm noch bis morgen toben wird. Jetzt bibbern vor allem die Neuengland-Staaten an der Ostküste. Und es gibt Sorge vor Stromausfällen, wenn durch den vielen Schnee Bäume und Masten überlastet werden und zusammenknicken. In Deutschland hat der Wehrbeauftragte des Bundestags, Helmut Königshaus, gewarnt, dass viele Bundeswehrsoldaten unzumutbar überlastet sind. In seinem Jahresbericht schreibt er, dass es vor allem bei Sanitätern und Luftwaffe an die Grenzen geht. Außerdem kritisiert Königshaus, dass die Truppe zu Hause in Deutschland jahrelang vernachlässigt wurde. Jede 10. Kaserne sei eigentlich unbewohnbar, wegen Rost- und Schimmelbefall, wegen kaputten Heizungen oder Kloakengeruch. Das liegt laut ihm daran, dass vor allem in den Auslandseinsatz der Bundeswehr in Afghanistan investiert wurde.
Was noch wichtig wird.
Da bleiben wir bei der Bundeswehr. Morgen verhandelt das Bundesverfassungsgericht über die Frage, wie viel der Bundestag mitreden darf, wenn die Bundeswehr für Einsätze ins Ausland geschickt wird. Im konkreten Fall geht es um die Operation Pegasus in Libyen im Jahr 2011. Damals hatte die Bundeswehr EU-Bürger aus dem Bürgerkriegsland gerettet. Rund 1000 Soldaten waren im Einsatz, ohne dass die Regierung den Bundestag um Zustimmung gebeten hat. Die Grünen im Bundestag finden aber, das hätte passieren müssen, zumindest nachträglich, denn die Gefahr sei groß gewesen, dass bei dem Rettungseinsatz auch Waffen zum Einsatz kommen. Ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts gibt es morgen noch nicht. Bei früheren Urteilen hatten die Richter den Abgeordneten eher mehr Mitspracherecht zugesprochen.
Und sonst in der Welt?
In der libyschen Hauptstadt Tripolis haben Angreifer ein Luxushotel gestürmt. Es wird auch oft von ausländischen Gästen gebucht. Mindestens 8 Menschen sollen getötet worden sein, darunter auch 3 Wachleute des Hotels. Die Terrorgruppe IS hat sich zu der Attacke bekannt. Nach Augenzeugenberichten haben die Angreifer Geiseln genommen. Ein Sprecher der Polizei sagte, dass die Situation inzwischen unter Kontrolle sei. Wo die Angreifer sind, ist aber unklar. In dem Hotel in Tripolis waren Gäste unter anderem aus Italien, Großbritannien und der Türkei. In Argentinien hat der ungeklärte Tod von Staatsanwalt Alberto Niesmann vor einer Woche Folgen für den Geheimdienst. In einer Fernsehansprache kündigte die argentinische Präsidentin Cristina Kirchner an, dass der bisherige Geheimdienst aufgelöst werden soll. Es soll eine neue, transparente Behörde geben. Hintergrund ist der Fall des Staatsanwalts Alberto Niesmann. Er war tot in seiner Wohnung aufgefunden worden. Nach Angaben der Regierung könnten Geheimdienstagenten darin verwickelt sein. Niesmann hatte zu Anschlägen auf ein jüdisches Gemeindezentrum ermittelt. 1994 waren dabei 85 Menschen getötet worden. Vor seinem Tod warf der Staatsanwaltschaft der Präsidentin vor, seine Ermittlungen gegen tatverdächtige Iraner zu behindern, weil die Präsidentin Ölgeschäfte mit dem Iran nicht gefährden wolle. Niesmann starb kurz bevor er im Parlament die Vorwürfe erläutern konnte. Im Südsudan herrscht Bürgerkrieg. Auch Kindersoldaten kämpfen mit. Laut der UNO waren es letztes Jahr 12.000. Jetzt ist dem UNO-Kinderhilfswerk UNICEF ein kleiner Erfolg gelungen. Es hat verhandelt, dass nach und nach 3.000 Kindersoldaten freigelassen werden sollen. Die ersten 280 kamen heute frei. Sie sind zwischen 11 und 17 Jahre alt. Die Kinder kämpften für eine bewaffnete Gruppe gegen die Regierung. Eigentlich gilt zwischen den kämpfenden Parteien ein Friedensabkommen, das wurde aber nicht eingehalten. Am Donnerstag sollen die Parteien unter internationaler Aufsicht wieder miteinander verhandeln. Falls es dann keine Einigung gibt, wie man Frieden erreicht, wollen viele Länder Sanktionen gegen den Südsudan verhängen.
Wissensnachrichten.
Wir schauen jetzt mal ganz weit zurück in die Vergangenheit. Vor Milliarden Jahren, da war unser Planet noch von frühen Ozeanen bedeckt und irgendwie sind da drin dann Lebewesen entstanden. Wie das genau passiert sein könnte, dazu haben Wissenschaftler ein spannendes Experiment gemacht. Sophie Stiegler aus unseren Wissensnachrichten, worum ging es da genau?
Um die Frage, wie sich die ersten komplexen Strukturen für Leben gebildet haben. Also man geht ja davon aus, dass es auf der frühen Erde so eine Art Ursuppe gab, also eine Mischung aus Wasser und Nährstoffen, aus der sich die ersten Bausteine für Leben entwickelt haben. Die haben dann immer komplexere Strukturen gebildet und im Experiment der Ludwig-Maximilians-Uni in München ging es darum, wie konnten sich die Vorläufer unseres Erbguts entwickeln, also unsere DNA. Für ein komplexes Wesen braucht man nämlich auch lange Moleküle, die den Bauplan dafür speichern und eigentlich hätten die gar nicht entstehen dürfen.
Wie, du willst mir jetzt sagen, dass es uns gar nicht geben dürfte?
Ja, ganz genau. Weil nämlich einfachere, also kurze Moleküle sich viel leichter reproduzieren können. Die haben ja weniger Material zum Kopieren. Daher dürfte es eigentlich gar nicht so viele lange Biomoleküle geben. Aber die Physiker von der LMU, die haben da eine Lösung parat. Die sagen, die langen Erbgutmoleküle, die könnten sich in löcherigem Vulkangestein versteckt haben.
Vulkan, das klingt jetzt ja schon ein bisschen seltsam, die Theorie.
Ja, ist sie vielleicht gar nicht unbedingt. Man geht nämlich schon länger davon aus, dass frühes Leben in der Nähe von Unterwasservulkanen entstanden sein könnte. Da gibt es für Lebewesen nämlich viele tolle Sachen, also Wasser, Nährstoffe und Wärme. Und für die Moleküle, da haben die Vulkane noch einen Vorteil. Ihr Gestein ist nämlich ganz feinporig. In diesen Poren könnten sich solche langen Moleküle gesammelt haben. Im Experiment hat das so funktioniert, wenn in einer Pore eine Seite warm ist und die andere kalt, dann gibt es so eine Art Wirbelstrom da drin. Und das führt dazu, dass gerade lange Moleküle nicht mehr rauskommen, sondern innen drin kreisen. Und noch was passiert da drin. Durch die Hitze werden die Stränge auch immer wieder geschmolzen und aufgebrochen und setzen sich dann wieder anders zusammen. Und diese neuen Varianten, die können dann irgendwann rausschwimmen aus der Pore und es könnten sich neue Organismen bilden, also neues Leben.
Jetzt gehen wir mal nicht ganz so weit zurück, nur 10.000 Jahre und schauen nach Australien. Wie hat es damals dort ausgesehen? Um das rauszufinden, kann man sich Gesteinsablagerungen anschauen oder Fossilien. Oder man kann die alten Erzählungen von den Aborigine nehmen, von den Ureinwohnern Australiens und reinschauen. Und australische Forscher haben beides gemacht.
Genau, dabei kam raus, dass die Geschichten in vielen Einzelheiten ziemlich exakt waren. Also zum Beispiel gibt es eine Erzählung von einer mächtigen Frau, die im Norden von Australien auf den Knien gekrochen ist und in ihren Fußspuren da ist Wasser hochgesprudelt und dadurch wurden angeblich die Tiwi-Inseln vom Festland abgetrennt. Die sind im Norden von Australien. Und das ist tatsächlich passiert. Also vor 8.000 bis 10.000 Jahren nach der letzten Eiszeit stieg da der Meeresspiegel an und es gab zwar keine Frau, aber diese tieferen Gebiete rund um die Inseln liefen voll mit Wasser und die Inseln entstanden dadurch erst. Die Forscher haben solche Erzählungen der Aborigines mit realen Veränderungen in der Landschaft verglichen und schlussfolgern jetzt, diese Geschichten, die müssen bis zu 10.000 Jahre alt sein.
Also ich könnte mir das ja nicht merken. Wie haben die denn das geschafft, dass die Geschichten so wenig verändert wurden beim Weitererzählen?
Bei den Aborigines ist die Tradition des Geschichtenerzählens ganz, ganz wichtig, also ein essentieller Bestandteil der Kultur. Innerhalb der Stämme gibt es da auch strenge Regeln, wer die Geschichten wie weitergeben darf. Also bestimmte Erzählungen dürfen nur von Gelehrten erzählt werden und da ist man mit den Details wohl auch relativ streng.
Zum Schluss schauen wir noch auf den Anglizismus des Jahres.
Den hat eine Jury gekürt, die genauso heißt. Und es ist Blackfacing, also die Methode, dass sich Leute das Gesicht schwarz anmalen und so tun, als wären sie Schwarze. Die Jury sagt, der Begriff macht deutlich, dass das rassistisch ist, wenn man die Identität von Schwarzen so behandelt, als könnte man sie wie ein Kostüm an- und ausziehen. Und mit dem Wort sei eine interessante Lücke in der deutschen Sprache gefüllt worden.
Wetter.
Heute Abend bleibt es bewölkt, vor allem im Osten und Süden von Deutschland. In der Nacht fällt im Mittelgebirge und an den Alpen Schnee bei maximal minus 4 bis plus 4 Grad. Frost gibt es vor allem in der Mitte und im Süden von Deutschland. Morgen bleibt es grau, nur an den Alpen gibt es auch mal Sonne. Von Nordwesten her kommt dann im Laufe des Tages neuer Regen. Dazu gibt es höchstens 3 bis 7 Grad.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr und als Podcast auf dradiowissen.de.